Wir reden heute Morgen über unsere Lebensaufgabe. Wenn jemand 20 ist oder 25, sagt man gerne, ja, der oder die hat das Leben noch vor sich. Stimmt eigentlich nicht ganz, weil sie ist schon mit drin. Und wenn man so im zweiten Lebenshälfte ist, deutlich, wie ich auch schon, dann sagt man, ja, ist jetzt eigentlich der grössere Teil schon vorbei und so. Und dann ist man nicht mehr so bei Plänen machen, einmal weniger. Trotzdem, egal wie alt man ist, ob man jetzt jung ist, mit 20, 25 oder ob man 60 ist oder 90. Die Frage stellt sich immer, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe? Gut, es gibt manchmal ältere Leute, die dann sagen, ja, es ist vorbei, jetzt müssen andere. Aber auch sie, die Frage ist auch für sie relevant, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe? Für was investiere ich meine Kraft, meine Zeit, die ich habe? Also nicht erst, was in Zukunft kommt, sondern was ich heute mache, was jetzt schon da ist. Wo geht meine Lebensenergie her? Und jetzt wollte ich mit der Vera und mit dem Robin kurz sie vorstellen, mit ein paar so steckbriefartigen Fragen. Und dann werde ich ihnen die Frage stellen, was sie sich als ihre Lebensaufgabe vorstellen. Vera, was studierst du am Theologischen Seminar?
Kommunikative Theologie.
Und was hast du vorher gemacht?
Ich habe ein Auslandjahr gemacht in Amerika.
Und vorher?
Das Gymnasium.
Also du kommst mit der Matura und dann im Auslandjahr. Wie alt bist du und wie viele Geschwister hast du?
Ich bin 20 Jahre alt und ich habe 3 Geschwister.
Bist du die Jüngste oder die Älteste?
Ich bin die Jüngste.
Du bist die Jüngste. Findest du das gut?
Ja.
Okay. Wo fühlst du dich daheim?
In
also
Basel.
Im Dialekt noch, ja gut, wäre ich jetzt auch drauf gekommen, gell? In Basel selber. Was macht es aus, dass du dich irgendwo daheim fühlst?
Definitiv meine Familie, meine Freunde und auch mein Haus.
Wie lange lebst du schon bewusst mit Jesus?
Seit 7 Jahren.
Also deine Eltern, die sind als Familie kirchlich engagiert, oder?
Ja, genau. Aber bewusst mein Leben Jesus übergeben habe ich mit 13.
Okay. Und was ist deine Lebensaufgabe? Was stellst du dir als das vor?
Ich will Zeit mit Leuten verbringen und ihnen von Jesus erzählen und ihren Fortschritt sehen im Glauben.
Okay, Robin, was studierst du am TSC?
Ich studiere auch kommunikative Theologie.
Also der gleiche Studiengang.
Genau.
Und vorher, du siehst schon ein bisschen älter aus, gell? Vielleicht hast du schon ein bisschen genau. Mehr gemacht.
Ich bin Bauzeichner gewesen, habe dort auch die Lehrlinge betreut und bin auch ein bisschen in der IT tätig. Ja.
Wie alt bist du? Und der mit den Geschwistern und so, Familie?
Ich bin vor wenigen Tagen 27 geworden, also am 7. Januar. Habe 3 Geschwister, 2 Geschwister, wir sind das dritte. Und ich bin der Jüngste.
Auch der Jüngste. Gut. Wo fühlst du dich daheim? Also so richtig wow, relaxed.
Dort, wo ich mit anderen kann unterwegs sein kann. Also es braucht dann auch eine Weile, aber dort, wo ich so mein Zimmer habe, das kommt aber nicht darauf an, wo das ist. Und dort, wo meine Freunde oder die Leute sind, wo ich mit unterwegs bin.
Und seit wann lebst du bewusst mit Jesus?
Ich habe mit 8 das erste Mal so den Entscheid gemacht im Adonia-Lager. Und aber mit 23 nach grossen Zweifeln am Glauben habe ich eigentlich mich nochmal so richtig entschieden.
Warum?
Ich habe dort eigentlich Gott hinterfragt, dass es ihn gibt. Und wenn es ihn gibt, ist er für mich weit weg gewesen. Und letztendlich hat er dann zu mir geredet am Montagmittag. Und ich habe gemerkt, er möchte mit mir eine Beziehung haben. Und das, ja, dass das umkämpft ist.
Hast du die Zweifel seitdem auch noch gehabt?
Ab und zu habe ich noch so ein bisschen an einzelnen Punkten Zweifel. Wobei ich weiss, dass Zweifel sind und nicht Wahrheit. Und da bin ich mit Gott auch immer wieder unterwegs.
Was siehst du als deine Lebensaufgabe?
Für mich ist auch der Grund, warum ich studiere, ein bisschen mit dem verbunden. Und zwar, dass ich mit Leuten möchte unterwegs sein möchte. Mich zieht es speziell auch in die Kirche zu den Jungen und dort würde ich gerne ja, vorwärts gehen.
Okay. Wir reden über einen biblischen Text, eine biblische Geschichte, das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und ich darf euch zwei jetzt bitten, uns den Text vorzulesen aus Lukas 15, ab Vers 11 bis 32. Das ist das Gleichnis vom, ja gut, mit der Überschrift tut man manchmal schon ein bisschen kanalisieren, wo man her schaut. Das Gleichnis ist bekannt als Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich würde sagen, wir können genauso berechtigt sagen, es ist das Gleichnis von den 2 verlorenen Söhnen. Aber eigentlich ist es das Gleichnis vom barmherzigen Vater.
Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte 2 Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm,
Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüter auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest.
Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einem Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm, und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb geschlachtet und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.
Vorstellungen vom Leben haben wir ganz unterschiedliche. Der jüngere Sohn, der hat die Idee gehabt, wenn er jetzt unabhängig wäre. Also eigentlich, klar, wenn er jung ist, hätte er sich noch nicht weiss was können, irgendwie erarbeiten und viel Geld auf die Seite legen und so. Dann denkt er, wenn ich jetzt völlig frei wäre und könnte machen, was ich will, dann könnte ich wirklich leben. Aber das Leben daheim, beim Vater, in der Familie, auf dem Betrieb, das hätte er sich nicht vorstellen können. Das ist zu eng, zu verbohrt oder was auch immer gewesen. Und dann hat er die Idee gehabt, wenn der Vater mir jetzt schon den Teil würde geben vom Erb, dann könnte ich mit dem machen, was ich will. Dann könnte ich jetzt wirklich leben. Vielleicht so, wie mir manchmal oder gewisse Leute Lotto spielen und sich schon vorstellen, was sie mit dem vielen Geld würde machen, was sie nicht als Steuern wieder müssen weitergeben müssen, was er dann noch bleibt. Die Vorstellung, was ist denn wirklich Leben? Und dann war er so dreist und hat dem Vater gesagt, könntest du mir nicht mein Erbe bereits jetzt geben? Das hat ja eigentlich so viel wie bedeutet, richtig leben könnte, wenn ich dir los wäre. Wenn du tot wärst, dann könnte ich mein Leben gestalten. Ein bisschen verstehen kann ich deinen jüngeren Sohn schon auch, weil das Erbrecht von der damaligen Zeit hätte geheissen, der älteste Sohn bekommt 2/3 und der Rest wird aus der anderen Geschwister aufgeteilt. Also wenn man jetzt der Jüngste ist, hat man ein bisschen... Das ist mal auf der Schattenseite. Und trotzdem, sagen, ich eigentlich wette, du wärst tot, dann könnte ich richtig leben, ist eine eigenartige Vorstellung vom Leben. Es war nur bei sich, bei dem, der ihn betroffen hat, und hat einen Tabubruch gemacht, eigentlich. Der Vater hat das zugelassen. Dann ist er gegangen, hat seine Vorstellung von Leben ausgelebt, von seiner Lebensaufgabe. Ja, vielleicht nicht mal von Lebensaufgabe, sondern ich will es geniessen, ich will ganz viel vom Leben haben. Und ist ihm alles zwischen den Fingern zerrunnen und gemerkt, dass Beziehungen, Freundschaften, Wertschätzung eigentlich seinem Geld und seiner Grosszügigkeit gelten, hat aber nicht ihm als Person. Dann war er wirklich am Nullpunkt und hatte die Idee gehabt, ich könnte wenigstens beim Vater, der Tagelöhner hat, wenn ich dort verschaffe und einfach für meine Leistung dann Geld bekomme, dass ich leben, zu essen bekomme. Immerhin hatte er die einzige Vorstellung gehabt, der Vater könnte mir wieder helfen, einigermaßen wenigstens wie auch ein bisschen am Rand vom Leben weiter über die Runde zu kommen. Der ältere Sohn hat ganz eine andere Vorstellung gehabt vom Leben. Also das hat er sich nie erlaubt, was der jüngere Sohn gemacht hat. Er war immer korrekt gewesen, ein Arbeiten. Auch jetzt, wo der Jüngere ist heimgekommen, war er am Arbeiten gewesen und nie etwas falsch gemacht, auch nie sich mehr gönnt, als ihm ist gegeben worden, als hat sich nichts genommen. Und in seinem Kopf, in seinem Herz kann man sich sehr gut vorstellen, dass da manches abgegangen ist, so im Sinn von, ich mache es besser, so dreist wie mein Bruder bin ich sicher nicht. Und er hat schon Vorstellungen gehabt von vielen anderen Leuten, die es nicht so gut gemacht haben wie nicht. Selbstgerecht. Man kann ja so, dass man so anpasst, so gerecht, so korrekt ist, auch irgendwie das Leben kontrollieren, seine Beziehungen kontrollieren. Und wo der Vater dann durch seine Barmherzigkeit gegenüber einem jüngeren Bruder seine Welt derart durcheinander gebracht hat, ist sein Herz zugegangen, ist wie ein Stein, das war vielleicht vorher schon gewesen, aber hat gar nicht mehr zugelassen, hat sich nicht gewinnen vom Vater, auch zu geniessen, auch sich zu freuen, unfähig zur Mitfreude ändern, das ist nicht gerecht, was da passiert. Ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist, vielleicht hat er ein bisschen stur da, ein paar Tage, vielleicht ist er dann doch dazugegangen, die Geschichte geht nicht weiter. Jesus hat dir ja ein Gleichnis erzählt. Vielleicht hat er noch sein Herz wieder aufgemacht. Aus dem biblischen Text nicht erkennbar und vielleicht auch ein bisschen unwahrscheinlich. Der Vater hat eine andere Vorstellung gehabt von Leben. Er hat nicht auf seinem Recht bestanden. Er hat seinen Söhnen, das ist eigentlich gilt für beide, die Freiheit gelassen, das Leben in die Hand zu nehmen, ihr Leben zu gestalten. Sogar im Jüngeren, wo er ja nicht hätte können wissen, was er mitmacht, was er jetzt da will. Und also dem nachzugeben, das ist irgendwie völlig unverständlich. Aber er hat völlige Freiheit gelassen, im Jüngeren, und hat ihn gelassen. Und was sicher kannst du sein, eine wahnsinnige Sehnsucht im Herz. Das war ein tiefer Schmerz gewesen, und die Sehnsucht ist nicht einfach abgeklungen im Sinn von, gut, jetzt ist er halt weg, das war es wohl und so, sondern mit an seiner Reaktion, als er zurückkommt, gemerkt, was ihn innerlich so bewegt. Und er hat alle Gepflogenheiten, die ganzen kulturellen so Sachen, die man macht oder nicht macht, über Bord geworfen, ist ihm entgegengesprungen und hat ihm in alle Würde als Sohn eingesetzt, ihn mit Liebe beschenkt. Fantastisch. Er hat ihm Freiheit gelassen, aber ihn lieb gehabt. Also, so würde ich sagen, der Vater hat auf sein Recht verzichtet, ausser auf sein Recht zu lieben. Oder älter, der korrekt, der immer alles richtig gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen mit einer sauren Miene ist durch den Alltag gelaufen, der ist er auch eingeladen, ist ihm entgegengekommen, nicht gewartet, bis er kommt, sondern ist ihm entgegengegangen, hat ihm auch die Freiheit gelassen, zu entscheiden, was er will. Ich weiss nicht, wie ihr euch mit welchem, dass man sich identifiziert. Bei unseren Evangelisationen in den letzten Jahrzehnten hat man ja das Gleichnis, ist oft Pate gestanden, wenn man erklären, was Evangelium bedeutet. Und der verlorene Sohn ist oft im Mittelpunkt gestanden. Und es gibt tatsächlich Leute, die identifizieren sich ihre Lebtag lang eher mit dem verlorenen Sohn. Toll, dass man immer darf zurückkommen darf, dass der Vater immer offene Arme hat. Und denken vielleicht, zum Glück bin ich nicht wieder älter, aber vielleicht denken sie das gar nicht. Oder älter, es gibt Leute, die sich mit dem Älteren, allerdings habe ich nicht so viel angetroffen, was ich mit dem Älteren identifizieren, weil das ist wirklich ein sturer Bock. Wer will denn schon so sein wie der? Wer will denn schon so? Aber vielleicht hat ein Blick in den Spiegel oder vielleicht ein Gespräch mit dem Nächsten, mit dem Bruder, mit der Schwester auch gelangt, um zu merken, dass wir vielleicht so viel an uns haben. Man kann fromm sein, man kann immer dabei sein, man kann alles richtig machen und sich dann etwas einbilden auf das, dass man nicht ist wie die, die über die Schnur schlagen. Und je länger man dabei ist, desto mehr kann sich so etwas im eigenen Herz, im eigenen Leben einnisten. Wie geht es euch so, wenn ihr seht, wie heute die Gemeinde gestaltet wird, wie heute die Gemeinde gelebt werden, was die Jungen heute machen, wie sie ihr Leben anpacken, was sie können, was sie nicht können haben, das jetzt ihr, die vielleicht die alte Kapelle noch kennt haben, als sie noch jung war. Unter uns Frommen gibt es viele, wo ich würde sagen, die sind viel näher an dem älteren Sohn und bilden sich etwas darauf ein. Ihre Herzen sind hart geworden und sie rechnen andere ihren Fehler. Und wenn man sie übergangen hat, wenn man sie nicht gewertschätzt hat, sehr an und leben in ihrer Welt. Und wenn Gott jemand anderes segnet, mehr als sie, was sie eigentlich gar nicht verdient hat und so, geht ihr das Herz auch zu. Achtung! Vielleicht ist es gut, mal mit diesem Bild auch in den Spiegel zu schauen. Ich habe so Züge in mir und will sehr darauf achten, dass ich nicht bei dem bleibe. Der Vater ist die entscheidende Person in dieser ganzen Geschichte. Die Freiheit, die er zugesteht, die unbedingte Liebe. Und doch, manchmal kann man mit Liebe, mit Zuwendung die Leute ein bisschen steuern und ein bisschen manipulieren und so. Das macht er überhaupt nicht. Er lässt ihnen voll die Freiheit zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten und wie sie auf seine Liebe reagieren wollen. Und doch ist er nicht so ein bisschen Liebe für einen Grösseren, ein bisschen mehr Liebe für einen Jünger, weil der ja wirklich jetzt ein armer Sack war und so, sondern nicht berechnend, sondern in beiden schenkt er seine Liebe, seine Zuwendung. Beide können von seinem Reichtum, von seiner Herrlichkeit profitieren. Der eine macht es, gut, der hat doch fast keine andere Wahl, aber der Eltern macht es nicht, ob schon, dass er auch könnte. Nicht in der Lage, sich mitzufreuen, aber der Vater liebt beide. So völlig. Es ist sehr, sehr eindrücklich. Wir hören ein Lied, zeig mir dein Herz.
Jesus, lass mich sehen, so wie du die Welt siehst. Lass mich lieben, so wie du mich liebst. Jesus, lass mein Herz ganz noch bei dir sein. Lass durch mir dein Wort geschehen.
Hör du mein Herz und zünd das Feuer an. Jesus, brauch du mehr. Hör du mein Herz und zünd das Feuer an. Jesus, brauch du mehr. Ich werd nöch bei dir sein, dir mein Ziel gseh, mehr und mehr wie du. Ich lauf auf dich zu, entscheid mich für dich, werd dein Wille tun, zeig mir dein Lass mich lieben, so wie du mich liebst. Jesus, lass mein Herz ganz nicht bei dir sein und lass durch mir dein Wort geschehen.
Berühre du mein Herz und zünd das Feuer an. Jesus, brauch du mehr. Berühre du mein Herz und zünd das Feuer an. Jesus, brauch du mehr. Ich werd noch bei dir sein, dir mein Ziel gseh, mehr und mehr wie du. Ich lauf auf dir zu, entscheid mich für dich, was dein Wille tun, zeig mir dein Herz. Für dich, denn seist du, ich bin für dich, nichts und niemand trennt dich von mir. Und wenn mein Herz erkaltet für dich, denn seist du, ich bin für dich, nichts und niemand trennt dich von mir.
trennt dich von mir. Berühr du mein Herz und zünd das Feuer an. Jesus, brauch du mehr. Berühr du mein Herz und zünd das Feuer an. Jesus, brauch du mehr. Ich werde
ins Herz von unserem himmlischen Vater schauen. Ich glaube, alle sehnen sich immer wieder mal, oder vielleicht sowieso immer, nach so einem Vater. Oder auch nach einem Mensch, der ihnen in dieser Art begegnet, mit ihnen umgeht, ihnen Raum schafft zum Leben. Können wir so Menschen sein? Die anderen Raum schaffen zum Leben, Raum schaffen zum Umkehren, Hoffnung vermitteln. Vera, was hast du für eine Vorstellung? Was willst du, was immer noch kommt in deinem Leben, für einen Mensch sein?
Ich tendiere wie der ältere Sohn oft dazu, mich selber zu vergleichen mit anderen Menschen. Und daraus kommt auch manchmal Arroganz. Darum wünsche ich mir, dass ich demütig bleib und dass ich einfach das Vaterherz kenne und beim Vater bleib.
Kennst du Menschen, die in dir in dieser Art, so ähnlich wie jetzt der Vater im Gleichnis oder so, die dir, mit dir so umgegangen sind? Kommen dir alle Sinn?
Gut nicht Frage. So direkt. Meine Familie, die mir Familie. Immer mit Liebe begegnet.
Ja, ja. Robin? Für die Frage, was willst du unter allen Umständen, was immer noch kommt, für einen Menschen sein?
Ich möchte eigentlich immer aufs Gute können, also schauen, auf das, was Gott schenkt, auf die guten Sachen vom Leben und nicht auf die Umstände, die vielleicht manchmal ein bisschen schlecht sind. Und stets so die Freude können zu behalten, die für andere ausschlägt. Also wenn jemandem ganz besser geht, gleich mich mit dem können freuen und nicht verbittere daran, dass es bei mir vielleicht gerade schlecht ist.
Ich habe für mich auch mal vor, das ist über 20 Jahre, die Frage für mich beantwortet. Also ich habe mir das aufgeschrieben. Und lebe seitdem mit dem. Und so wie du jetzt Vera auch gesagt hast, so zu merken, ich habe so einen Hang zu diesem, zu jenem. Bei mir war es so, Krampf, die Leute zufriedenstellen mit meinen Leistungen. Ich habe nicht mehr enttäuschen und so weiter. Und nachher, aus dem heraus habe ich dann wie eine Antwort formuliert, in welche Richtung ich wachsen möchte. Und das hat natürlich auch so mit Sachen zu tun gehabt, wo ich selber gemerkt habe, dort braucht es einfach eine Veränderung. Das ist nicht gut. Also so stark über Leistung funktionieren zum Beispiel. Oder ich bin auch so einer, der von Natur aus, ich sehe es immer sofort, was fehlt. Also nicht so gut, wie du jetzt gesagt hast, sondern ich sehe den Tag, was noch nicht gut ist. Und zum Glück für die anderen, dummerweise für mich, bei mir sehe ich es noch viel mehr. Und das hat manchmal wirklich eine ganz destruktive Dynamik. Darum habe ich für mich Sachen formuliert. Und ich habe schon gemerkt, wie einiges auch sich verändert hat. Nicht alles in einem gewünschten Ausmaß. Ich bin immer noch dran, bin noch nicht fertig mit Leben. Aber ich habe eine Vorstellung, in welche Richtung dass ich wachsen will. Und das hat schon sehr viel mit dem auch zu tun, wie der Vater sich in dem Gleichnis hier zeigt. Aber Achtung, der Preis, es hat einen Preis. Es hat auch Risiken. Also der Preis zum Beispiel, zu verzichten, jetzt nochmal in dieser Geschichte denkt, zu verzichten auf Forderungen, auf Ansprüche, die man zu Recht hat. Und vielleicht mal unverschämt, grosszügig und barmherzig sein. Und mit dem zu verzichten, das Leben vom anderen, das man liebt, oder so entschlossen hat zu lieben, wollen zu kontrollieren, sondern Freiheit zuzugestehen. Auch die Freiheit zur Verantwortung, selber zu wählen, was man mit dem macht, wo man einem anderen, wo dran, wo nicht einem anderen schenken. Es ist ein Verzicht auf Macht, die sich durchsetzt, wenn man nicht mehr überzeugen kann, sondern wo man einfach verzichtet, nicht mit Macht das zu zwingen, was man mit dem Herz nicht geschafft hat oder mit dem Wort. Der Fokus zu haben, wie kann ich einem anderen Raum schaffen zum Leben? Wie kann ich einem anderen Freiraum schaffen, selber Verantwortung zu übernehmen? Ich merke bei mir auch so ein bisschen Tendenz, also weniger heute schon als so zur Zeit, als ich Pastor war und so, habe ich manchmal mehr die Schuld gegeben für die Reaktion der Leute, was sie mit der Predigt, was sie mit irgendetwas gemacht haben und so, und denke, ich habe es falsch gemacht, sonst hätte er anders entschieden. Also aufzuhören, versuchen aufzuhören mit dieser Überverantwortung, sondern dem anderen die volle Freiheit zu lassen und trotzdem das zu tun, was ich glaube, das schafft dem anderen Raum zum Leben. Der Vater in diesem Gleichnis hat es gemacht. Kämpfen für andere und nicht für sich. Wir haben manchmal schon so einen Moment, wo wir sagen, ja, das ist nicht gerecht, oder dann reden wir vielleicht von Gerechtigkeit zu empfinden. Das hat manchmal vielleicht nur zum Teil etwas mit Gerechtigkeit zu tun, aber dass wir nicht so sehr für uns das Gerechtigkeitsempfinden in Anschlag bringen und dann entsprechend handeln, sondern für die anderen. Was braucht jetzt der andere? Und wenn sich jemand nicht schützen kann, dann herstehen. Ich habe in meinem Leben schon erlebt, wenn Menschen hergestanden sind für mich, aber ich habe es anderen schon oft erlebt, dass die anderen relativ ruhig geblieben sind, wo ich das Gefühl hatte, hey, hilft mir denn niemand, steht denn niemand an. Ein Mensch zu sein, der einem anderen Raum schafft zu erleben, heisst, das Risiko einzugehen. Dass man vielleicht selber dann zu kurz kommt. Der Preis ist, es passiert nicht immer so, wie wir gerne wetten, dass es dann passiert, dass die Entwicklung weitergeht. Und manchmal ist man wieder Verlierer da. Der Vater in diesem Gleichnis ist eigentlich auch ein bisschen der Prälte. Ja, sein Sohn, der Jünger, hat ihn versäckelt und ist nicht angemessen mit dem Umgang, den er ihm als Erbe mitgegeben hat. Ja, manchmal ist man der Loser. Und jetzt, dass wir nicht so theoretisch reden. Ich war die letzte Zeit in einem Stiftungsrat gewesen, als Präsident ausserhalb von Krishona. Und die letzten Wochen hat sich da irgendwie so eine Spannung aufgebaut. Ihr merkt, jetzt müssen wir wahrscheinlich Tacheles reden miteinander und sachbezogen. Und ich habe mich sehr auf die Sitzung am 12. Januar vorbereitet. Sehr viel Kraft, sehr viel Zeit investiert zum Verstehen, zum auch die anderen, was sie schon haben verstanden, was sie könnten bewegen, was sie für Ambitionen haben, zum Verstehen, was sie eigentlich wollen. Und auch sachlich bleiben, nicht auf Personen zielen und nicht gegen Personen kämpfen, sondern für die Verantwortung, die wir haben als strategisches Gremium. Und dass wir den Leuten dienen, die wir für sie verantwortlich sind und nicht jetzt für uns selber oder ich für mich selber schauen. Das muss ich in erster Linie für mich denken. Und manchmal ist man, wenn man so im Feuer ist und merkt, jetzt gibt es wahrscheinlich zu kämpfen und vielleicht gibt es so, ja, vielleicht kommt noch ein bisschen Kasse und so. Dass man dann zu versucht, schon mal Druck aufzusetzen und vielleicht mit Drohungen zu arbeiten. Ich im Vorfeld, ich habe mich sehr hart hingefragt und alles ausgeräumt bei mir, in meinen Argumentationen, in dem, wie ich es sagen will, was irgendwie Gewalt beinhaltet oder Druck machen will oder so. Ich habe es ernst genommen, bis alles, was ich konnte, habe ich gemacht. Dann hat die Sitzung stattgefunden und die anderen zwei sind gekommen und haben mir nur noch mitgeteilt, dass sie entschieden haben, dass sie mich aus dem Stiftungsrat fallen. Völlig unverständlich von der Sache, völlig unverständlich menschlich. Und all das, was ich vorher gebetet habe, was meine Gebetsbegleiter mir als Eindruck mitgegeben haben und so, hat ganz in eine andere Richtung gedeutet, nichts von dem ist passiert. Für mich erkennbar ist nichts von diesen Gebeten. Und ich habe gebetet in den Weltmeister. Sehr konkret. Und noch zwei, drei Tage vorher hatte ich den Eindruck, offenbar geht es das, was ich gewünscht habe, wie es geht, es bahnt sich so an und dann ist es völlig anders gekommen. Ich bin völlig überfahren worden. Im ersten Moment, ja, das ist so eine Einrichtung, die man hat, dass man im Schock gleich noch funktioniert. Und so ein paar Stunden später ist dann richtig in die Knochen gefahren. Ich habe auf Sachen verzichtet, die ich dir gesagt habe, sie sind nicht fair, auch wenn sie berechtigt wären gewesen. Und bin vollständig überfahren worden. Da habe ich nichts mehr gehört. Gestern habe ich mal nachgefragt, gibt es jetzt ein Protokoll von dieser Sitzung? Dann hat mir der Präsident, der jetzt Präsident ist, geschickt, dass er so, und dann hat mir nochmal gedankt für meine Haltung, die ich dort angelegt habe, dort und so. Das ist schon nicht selbstverständlich. Es war wie ein Hohn gewesen. Hat überhaupt nicht realisiert. Mir ist so ein Bild in den Sinn gekommen, zuerst überfahren sie mich mit dem Traktor und dann sagen sie noch, dass es nett, dass du hergehauen hast. So, so kommen wir vor im Moment noch. Also in mir ist noch ganz viel Unruhe. Ich verstehe es nicht. Menschlich glaube ich, kann ich das auf die Seite legen. Geistlich habe ich noch ein Riesenproblem. Was hat jetzt Jesus wirklich gemacht und warum? Das ist nicht der erste Hammer, den ich in meinem Leben erlebe, aber in dieser Art habe ich es noch nie erlebt. Ich habe auch ein Gerechtigkeitsempfinden, das stimmt im Moment überhaupt nichts mit dem überein und so. Ja, und jetzt, so mit den Gedanken, die man dann hat, die ich jetzt gehabt, ich muss jetzt von mir reden, also ich werde keine Leitungsaufgabe mehr anrühren. Ich werde so resignativ und auch zynisch gegenüber Jesus. Was hast du jetzt gemacht? Was hast du mich gehangen? Hast du mich nicht geschützt? Ich kann das im Moment noch gar nicht einordnen. Ich will aber nicht zynisch sein, ich will nicht Jesus in Verruf bringen. Ich gehe davon aus, dass das Problem bei mir ist, das Problem, die Herausforderung eben zu verstehen und vielleicht, was heisst verstehen, vielleicht viel mehr zum Schluss zu kommen, zu vertrauen, als alles wollen zu verstehen. Und Jesus wieder ganz verfügbar sein und wieder wollen ein Mensch sein, wie der Vater, der nicht rechnet, der nicht Forderungen stellt, der nicht abrechnet, der nicht irgendwie Trümpfe zurückbehalten und sagt, im gegebenen Moment wird es um die Ohren hauen, sondern einfach darauf zu verzichten. Also, das ist jetzt so eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Situation, wo ich versuche, so zu leben und ich habe die Arschkarte gezogen. Ich bin ein Loser. In der gleichen Zeit, das hat eben kurz vor Weihnachten, habe ich gemerkt, irgendetwas ist im Gang. Da hat mir meine Schwester ein Buch geschenkt. Wir machen ja sonst keine Geschenke zu Weihnachten, das ist nicht üblich. Hat sie mir ein Buch geschenkt von Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte. Das ist so ein dicker, den wollen wir mitnehmen, das vergessen. So ein dicker Schmöker, fast 1000 Seiten. Er ist ein Historiker und zugleich Journalist, arbeitet beim Mitteldeutschen Rundfunk in Deutschland, also beim Fernsehen, ist da lange im Südostasien Korrespondent gsi. Ist aber auch Journalist, hat eine unglaubliche Sprache, so wie er schreibt, sehr süffig zum Lesen. Und ich habe mich ablenken, weil es Tag und Nacht manchmal Streit hat. Jetzt habe ich nur noch etwa 100 Seiten, leider. Das andere habe ich schon gelesen. Und dann die grossen Zusammenhänge von der Geschichte, die Gott schreibt, in dieser Zeit politisch, mit allen Ungerechtigkeiten, mit aller Gewalt, mit der griechischen Philosophie, die die Welt beherrscht und dominiert hat, und was Christen daraus gemacht haben, mit dem, dass Jesus ist gekommen, der Erlöser. Manchmal habe ich mich geschämt, wenn ich es gelesen habe, aber er hat, und manchmal ist es einfach erstaunlich, was Gott durch all den Mist, den wir Menschen fabrizieren, was er macht. Und was hat Jesus gemacht? Er hat eigentlich all die Ungerechtigkeit zugelassen. Es hat mir fast wehgetan. Die biblischen Texte, die kennen wir. Die kennen auch ich, nicht gerade auswendig, aber überrascht mich eigentlich nicht mehr, was ich lese. Und jetzt so mal in die politischen und in die ganzen Zusammenhänge von der Zeit das erzählt überkommen, was Jesus gemacht hat und was sich hat gefallen und wie das Umfeld funktioniert, zu merken, es ist atemberaubend, dass Jesus sich nicht gewehrt hat, dass er das alles hat geschehen und all die Intrigen und das Lobbyieren da von den hohen Priestern, von den Superfrommen, die die Verantwortung hatten, hat alles zugelassen und ist nicht mit dem Leben davon gekommen. Dann ist mehr zu merken, was Jesus ist wie der Vater. Er hat alles gegeben und hat auf nichts, kein Recht, kein Recht beansprucht, ausser zu lieben. Und die anderen haben es nicht einmal verstanden. Unsere Lebensaufgabe, das habe ich zuerst mal in einem Buch gelesen von Henry Nouwen. Er hat ein Buch geschrieben zum dem Gleichnis oder zum Bild von Rembrandt, das er dazu gemalt hat, das heisst, nimm sein Bild in dein Herz. Und er sagt am Schluss vom Buch, also ich habe ein rumänisches Buch gelesen, das von der Liebe von Gott so eindrücklich redet. Und am Schluss sagt er, unsere Aufgabe ist nicht, uns mit dem Jünger oder mit dem Älteren zu identifizieren, sondern unsere Lebensaufgabe ist, zu werden wie der Vater. Das ist auch atemberaubend. Und ist ein wahnsinniges Risiko. Es ist eine Kamikaze-Übung, wenn du das selber willst. Wenn ich selber will. kann man sich eigentlich nur leisten, wenn man Gott gehört, wenn man in Gott, bei Gott daheim ist und weiss, er ist mein Herr über Leben und Leiden und Tod raus. Das ist schon atemberaubend, ihm so zu trauen und Kontrolle über das eigene Leben und den eigenen Dienst wie loszulassen. Ich will es. Ich will es nicht alleine schaffen. Aber er hat uns ja auch die Möglichkeit gegeben, Kraft zu haben, Liebe zu haben, auch Kraft und Möglichkeit haben, über unsere eigene Art zu herrschen, jetzt eben sehr im positiven Sinn. Nicht unserer eigenen Art ausgeliefert zu sein. Der Paulus sagt das mal im 2. Timotheusbrief. Wir haben nicht den Geist von der Furcht. Und Furcht könnte man übersetzen an dieser Stelle mit einer, so einer feigen Rückzugsmentalität. Also, dass man immer zurückzieht, wenn irgendetwas nicht läuft, wie man will. Oder dass man eben einfach aus Angst dann Sachen nicht macht, die man eigentlich als richtig erkannt hat, sondern er hat den Geist von der Liebe, von dieser Liebe, aber von Gott, wo nicht auf die Reaktion, nicht vom Feedback, nicht von der Resonanz lebt, sondern weil es Menschen brauchen, darum ihnen zu schenken. Der Heilige Geist ist unsere Quelle von dieser Liebe, Quelle von der Kraft und eine Quelle von Selbstbeherrschung oder Selbstüberwindung, von Besonnenheit. Dass man nicht reinfahren muss, wenn Ungerechtigkeit passiert. Das ist atemberaubend. Aber ich glaube, es ist eben auch Gemeinschaftssache. Eine Sache von uns miteinander, dass wir einander helfen, zu so Menschen zu werden. Wichtig ist, dass wir vielleicht sagen, ich will auch so werden. Ich will immer mehr so werden wie der Vater oder wie Jesus, der das gelebt hat, uns vorgelebt hat. Und dass wir einander helfen für das. Wir brauchen einander. Unbedingt. Das ist für mich sehr eine schöne Erfahrung war, dass Leute mit heute, wo das ganze Zeug so ausgegangen ist und ich jetzt einfach mit dem Scherbenhaufen oder ich weiß noch gar nicht, was es ist, muss leben oder will leben, dass sie das mit, einfach mal mit, ja, mitleiden, ja. Also und irgendwo das wie auch zu ihrem Schatten oder Belastung, also einfach mir zu spüren geben, wir sind. Es tut mir leid, wir sind zusammen und jetzt nicht mit Ratschlägen eindecken und so, sondern einfach das teilen. Und auch das vor Gott bringen, mit mir beten. Das ist übrigens überhaupt das Prinzip vom Christsein, dass wir einander helfen, also gemeinsam wir ineinander investieren, damit das Gute, damit die Liebe von Gott, damit die Freiheit Raum greift. Es gibt im Hebräerbrief so eine Stelle, wo der geschrieben hat, sagt, lasst uns an dem Vertrauen zu Gott festhalten, also unser Leben dort festmachen und nicht aufgeben. Das, was Gott uns versprochen hat, auch wenn die Umstände sehr, sehr schwierig sind. Und das wird im Hebräerbrief auch klar, dass die Umstände sehr schwierig sind und sehr viel kostet, wirklich sehr viel kostet, zu Jesus zu gehören und bei Jesus zu bleiben und ihm mit dem eigenen Leben zu dienen. Dann sagt er aber auch, und gewöhnt euch bitte nicht an, dass ihr eure Versammlungen verlässt. Jetzt hat uns Corona ein bisschen auseinandergetrieben, aber Gemeinde und Gemeinschaft ist ja mit dem nicht beendet. Das, hoffentlich sind wir ein bisschen kreativ und suchen Gemeinschaft, nicht nur treffen, sondern dass wir einander wirklich begegnen. Und dem Hebräerbrief sagt dann, reizet euch, provoziert euch zur Liebe und zu guten Werk, weil es gibt so viele Gründe, das nicht mehr zu machen, weil es sich nicht lohnt, offensichtlich. Nein, treffend nicht, begegnet nicht, fordert einander raus, reizet nicht durch euer Vorbild, aber auch wieder miteinander reden zu Liebe und zu guten Werken, egal ob es dann Geschichte ausgeht, so wie wir gerne hätten und die Früchte sehen oder ob wir sie nicht sehen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, je näher der Tag kommt, wie Jesus wiederkommt, umso wichtiger ist es, dass er noch nicht zurückzieht aus der Gemeinschaft mit der Folge, mit der Gefahr vielleicht, dass wir so zurückziehen von unserem Herr, von Jesus, vom Vater. Lasst uns dran bleiben und investieren ineinander. Einander herausfordern. Vielleicht auch mal auf den Fuss stehen. Und lasst uns nicht ältere Söhne bleiben. Am theologischen Seminar auf der Rishona haben wir so einen Slogan, investieren in Menschen. Ich möchte auch die Zeit, wo wir zusammen miteinander unterwegs sind, wo die Studis da sind, unser Leben teilen und öffnen, miteinander unterwegs sein und eben investieren, dass das wächst, wo Gott das Teufel bewegt. Das probieren wir und das gelingt natürlich nicht immer. Und jeder hat doch die Freiheit zu entscheiden, will ich so auf einen Weg gehen oder nicht. Das Dumme, Schlimme ist eigentlich auf der Rishona bei dieser Bildungsarbeit, die gehen aber immer wieder. Das muss man aushalten und muss man akzeptieren. Das gehört eben auch zu der Freiheit, dass man nichts behalten kann, wo man mit Teil war, wie das geworden ist. Aber das wollen wir ja. Wir wollen, dass Menschen hier auf einen Weg kommen, auch persönlich auf einen Weg kommen, wo etwas von dem reflektiert und ausstrahlt, was uns von Gott selber entgegenkommt. Und Edvera und Robin, sag jetzt noch ein bisschen, was wir machen, so ein paar Infos zum TSC Investieren in Menschen.
Ja, ich darf euch die verschiedenen Studiengänge von der Chrisjona vorstellen. Es gibt drei Bachelorstudiengänge, die je 3 Jahre lang gehen. Der erste ist die kommunikative Theologie. Dort lernt man, was in der Bibel steht, wie man das verstehen kann und vor allem auch, wie man das anderen Menschen weiterverzählen kann. Diesen Studiengang kann man auch im Fernstudium machen, also anstatt vor Ort online. Der zweite Studiengang ist Theologie und Musik. Dort tut man etwa 50% theologische Fächer hat man dort und 50% musikalische Fächer. Zum musikalischen Teil gehört, dass man ein Instrument studiert und dort auch Stunden nimmt. In Theologie und Pädagogik, im dritten Studiengang, tut man die theologischen Fächer auch wieder 50% mit pädagogischen Fächern kombinieren. In den pädagogischen Fächern hat man Praktika und Projekte, wo man Praxiserfahrung sammeln kann. Zusätzlich gibt es, wenn man sich für Theologie interessiert, aber nicht 3 Jahre will investieren, den Jahreskurs. Der geht 10 Monate lang. Und es ist wie eine Art Weiterbildung, eine theologische Weiterbildung. Falls euch jetzt etwas interessiert von diesen Sachen, gibt es verschiedene Webseminare an der folgenden Daten, am 9. Februar und am 15. Juni, wo online stattfinden und bei den Internetadressen könnt ihr euch informieren und auch anmelden.
Genau. Wenn ihr aber euch nicht unbedingt für ein Studium oder gerade ein ganzes Jahr interessiert, haben wir auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Da könnt ihr euch auch informieren, einerseits über den Flyer, falls ihr den jetzt nicht gerade zuhause habt, könnt ihr auch auf die Internetseite vom TSC oder vom IFG, wo eben auch für Weiterbildungen zuständig ist, unter anderem. Und etwas, wo wir jetzt neu oder auch angefangen haben, infolge von Corona, das sind die theologischen Webinare. Und eins, das jetzt vorgestern am Freitag stattgefunden hat, oder der erste Teil davon, ist über Jesus, den jüdischen Messias. Und falls euch so theologische Fragen interessieren, bietet sich das wirklich an, dort sich mal anzumelden. Jetzt für das, was angefangen hat, wäre der schon ein bisschen spät, aber wir haben noch mehr. Und zwar ist noch ausstehend mit dem Claudius Buser, das ist er, der bei uns Kirchengeschichte macht, Frauen zwischen Mitarbeit und Ausschluss. Also die Frauen in der Kirche, wie ist das, hat sich das gewandelt? Was ist überhaupt die biblische Ansicht? Und. Wo er mehr darüber erzählt, in 3 Übungen. Und die gehen immer jeweils vom 7. bis am 9. oder nein, vom 7:30, das ist da falsch. 7:30 bis am 9. Und da könnt ihr euch anmelden. Das fängt dann am 9.2. an, also am 9. Februar. Bis 24 Stunden vorher kann man sich noch anmelden. Auch da findet ihr mehr raus auf der TSC-Seite im Reiter Weiterbildung. Und wenn es dort nicht klappt für die Übungen, gibt es noch ein weiteres mit unserem Dogmatik-Dozent Andi Loos, wo über «Du bist mein Atem, wenn du betest» noch ein bisschen mehr erzählt wird. Was das jetzt genau ist, das könnt ihr am besten nachher dann noch anschauen. Das wäre es von unserer Seite.
Also das Thema ist «Investieren in Menschen». Und zu riskieren, was vielleicht nicht immer so rauskommt, wie man will. Ich kann ja nicht so über die Frucht beziehungsweise über das entscheiden, was dann daraus wird oder so, aber das, was ich investiere, über das kann ich entscheiden. Und die Einladung an deinem Platz, da wo du bist, oder vielleicht ist es mal ein anderer, investieren in Menschen, dass das, was Gott für uns ist, was immer mehr in unseren oder in den Herzen der anderen, im Leben der anderen, sichtbar wird und sich entwickelt. Und jetzt hören wir ein Lied, das heisst, unser Gott ist treu. Auf dieser Grundlage kann man es riskieren.